SRF 1. SRF 1.
Ich behaupte jetzt mal, jedes Kind in der Schweiz kennt wahrscheinlich das Ragusa und wahrscheinlich auch die meisten Erwachsenen. Der Schweizer Schokoriegel Ragusa mit den ganzen Haselnüssen drinnen wird produziert im Berner Jura vom Familienunternehmen Gami Bloch. Der Schoki-Fabrikant und Jurist Rolf Bloch hat mehr als 50 Jahre in diesem Familienunternehmen mitgewirkt. Zu Bern, da sagt man ihm auch Herr Ragusa. Er gilt als Patron alter Schule und ist gleichzeitig Toleranz in Person. Heute ist er 82, der Rolf Bloch, und im Ruhestand. Und er erzählt uns in der nächsten Stunde hier in der Sendung «Menschen und Horizonte» aus seinem spannenden Leben. Und ich verspreche euch, wenn ihr jetzt abschaltet, dann verpasst ihr etwas. Ich wünsche euch einen guten Sonntagnachmittag mit SRF 1 am Mikrofon Stefan Kohler. Also die Sendung «Menschen und Horizonte» auf SRF 1. Und der Mensch, der uns heute Geschichten aus seinem Leben erzählt, ist der Rolf Bloch, mittlerweile pensionierter Schokofabrikant vom Familienunternehmen Gami Bloch. Schweizweit bekannt wurde, ist er aber eigentlich erst auf das Rentenalter her, wo er praktisch eine zweite Karriere als Vermittler und Mediator gemacht hat. Die SRF1-Redaktorin Regula Zehnder hat der 82-jährige Rolf Bloch an seinem Wohnort Zmuri bei Bern besucht.
Trifft man den Rolf Bloch, hat man das Gefühl, einen alten Bekannten zu sehen. Der Tonfall von seiner Stimme ist ihm vertraut und man kennt sein Gesicht aus der Zeit, als er als Vermittler auftreten ist. Zuerst in den 90er Jahren als Präsident vom Schweizerischen Israelitischen Gemeindebund und als Vermittler im Zusammenhang mit den nachrichtenlosen Vermögen. Fast 10 Jahre später nochmal, wo er beim Streik von der Swiss Metall zu Reconvillier vermittelt hat. Dann war er schon über 70 gewesen. Jetzt ist er wirklich im Ruhestand und alles ist viel ruhiger.
Ja, es ist natürlich ein viel gemächlicher Tagesablauf, so vom 7. bis etwa so um 10:30 in der Nacht. Und da ist Platz für manches, für ein bisschen mehr Zeitung zu lesen und Bücher zu lesen. Und gewisse Aktivitäten gibt es immer noch und Begegnungen. Aber die Zeit geht also trotz allem relativ schnell vorbei.
Sie sagen Aktivitäten. Wie seid ihr denn noch aktiv?
Also ich bin noch aktiv in Stiftungen. Ein paar Beispiele. Wir haben bei einem Friedens- und Menschenrechtspreis, wo in der Stadt Bern von einer bernischen Stiftung vergeben wird. Da muss ich mithelfen, jemanden zu bestimmen und Kriterien festzuhalten, die wir haben wollen und die Leute zu empfangen, die von überall kommen. Wir sind dran, einen Hugenottenweg durch die Schweiz von der Schweizer Grenze zur deutschen Grenze. Die Hugenotten, das sind die Protestanten gewesen, die nach dem Rückzug vom Toleranzedikt von Nantes durch die Schweiz durch nach Deutschland geflohen sind. Um 1700, vielleicht etwa so 80.000 bis 100.000, die da durchgezogen sind. Und der Weg ist in Deutschland zum Teil schon festgelegt und in Frankreich auch. Und die Schweiz ist noch das Verbindungsglied. Das ist ein Wanderweg, wo man auch kann gehen, ohne dass man Hugenot ist. Ich bin auch kein Hugenot. Aber das ist nicht nur eine Erinnerung an das, was dann passiert ist, sondern noch eine Besinnung auf das, was es bedeutet, wenn man muss flüchten muss. Dann gibt es einfach Sitzungen und Vorbereitungen und Besprechungen. Und da, wenn man da noch einen Beitrag kann leisten und kann mithelfen, kann man ja noch ein bisschen mitmachen. Ich sorge überall schon bereits für meine Nachfolge, damit das, zum Teil bin ich Präsident von diesen Stiftungen. Und damit muss ich doch dafür sorgen, dass das nicht irgendwo die Strukturen verloren gehen.
Seid ihr da angefragt worden für den Hugenottenweg oder seid ihr selber drauf gekommen?
Ja, nein, da bin ich angefragt worden. Es hat so jemanden so gesucht, der vielleicht ein bisschen juristische Erfahrungen hat, ein bisschen Erfahrungen hat im Aufbau von einer Organisation, wo er vielleicht ein bisschen auch geschichtlich interessiert ist und eben vielleicht gerade aus meiner Erfahrung aus vom Zweiten Weltkrieg mit jüdischen Flüchtlingen eine Empathie hat, auch zu anderen Flüchtlingen von der Vergangenheit.
Sie sind 1930 in Bern geboren und der Regret von Flüchtlingen, also die sind auch bei euch ein- und ausgegangen, die haben auch Flüchtlinge aufgenommen während eurer Jugend eigentlich, also im Elternhaus.
Genau, also ich habe das relativ früh erlebt, denn so von, wo die Ausweisungen aus Deutschland gekommen sind, wo der Anschluss von Österreich war. Es gab natürlich viele Flüchtlinge, gegeben, die in die Schweiz gekommen sind. Und da sie Deutsch geredet haben, habe ich natürlich immer verstanden, was sie erzählt haben. Wenn sie bei uns am Mittagstisch oder am Abendtisch waren, denn damals waren sie nicht in Lager, sondern man musste für sie aufkommen. Also sie waren relativ frei erreichbar und konnten zu einem Heim kommen. Da habe ich auch gehört, was so läuft und wie es ihnen gegangen ist. Und
ist solche Hilfe von der jüdischen Gemeinde organisiert worden oder haben sich eure Eltern da speziell engagiert?
Nein, das war natürlich eine Aufgabe, die weit über individuelle Initiativen hinausgegangen ist. Da hat also die die Juden von der Schweiz haben müssen für ihre jüdischen Flüchtlinge sorgen. Das war eine Abmachung mit der Fremdenpolizei in seiner Zeit, dass jede, zum Beispiel jede Kirche, und wir sind nicht eine Kirche, aber eine Synagoge oder ein Glaube, für seine Flüchtlinge muss aufkommen. Die jüdische Gemeinde ist eine kleine Gemeinschaft in der Schweiz. Das sind vielleicht 18'000 jüdische Bürger, hat es gegeben, von den Kindern bis zu den Alten. Erwerbsmässig, kann man sagen, es waren vielleicht 5'000 Familien gewesen, aber da sind 20'000 Leute angestanden. Und da hat man also schon müssen zusammenstehen und das organisieren. Das hat etwas hinterlassen.
Was hat es bei euch hinterlassen? Eure Berufswahl nachher oder eure Studienwahl, muss man sagen, beeinflusst? Vielleicht redet nachher eine Rechtswissenschaft, also ihr ausstudiert?
Ja, das hat schon dazu beigetragen. Also, mein Vater hatte ganz andere Pläne mit mir. Damals hatten die Eltern noch Pläne mit ihren Kindern und haben damit gerechnet, dass sie sie ausführen. Und mein Vater war nicht Schokolatier, eigentlich, sondern er hat eine Schokoladefabrik geleitet. Er hatte eine kaufmännische Ausbildung, nicht eine Schokolatier-Ausbildung. Er hat gedacht, es wäre gar nicht schlecht, mein Sohn würde oder einer von meinen Söhnen wird Chemiker und soll Chemiker machen, Nahrungsmittelchemiker. Aber die Erlebnisse von den Ungerechtigkeiten, die passiert sind, haben mich bewogen, dass es ein zentrales Thema wäre und dass man sich muss vielleicht einsetzen muss in dieser Richtung. Jeder an seinem Ort, wo er gerade ist, dass man nicht die Welt revolutionieren und die Ungerechtigkeit verbannen kann. Das habe ich mir nicht einmal in meinen kühnsten Träumen vorgestellt, dass ich da so als Parsifal in der Welt auftreten würde, sondern denke, also wenigstens dort, wo ich etwas beeinflussen kann oder wo ich etwas helfen kann, dort müsste ich mich dann einbringen.
Helfen und sich einbringen, das hat der Jurist und Schokofabrikant Rolf Bloch das Leben lang gemacht. Im zweiten Teil von der Sendung «Menschen und Horizonte» bleiben wir aber jetzt noch beim jungen Rolf Bloch, beim jüdischen Bub, der zu Bern im Breitenrhein-Quartier aufgewachsen ist. Aus dieser Zeit erzählt er uns gerade in ein paar Minuten hier auf SRF 1.
Trying burn many a lonely Mary counts the walls, says she should be used to it. Julie's always running around. Running around.
Gemütlichen Sonntagnachmittag mit SRF 1 und da läuft im Moment die Porträtsendung Menschen und Horizonte. Heute mit dem Rolf Bloch, bekannt als Schokifabrikant, als Jurist und als Vermittler im Zusammenhang mit den nachrichtenlosen Vermögen von Holocaust-Opfern auf Schweizer Banken und Mediator bei Swiss Metall in Reconvilier. Heute ist der Rolf Bloch 82. Er ist in Bern geboren und aufgewachsen. Und das ist nicht immer einfach gewesen. Denn zumal ist das umliegende Europa im Krieg gewesen, Deutschland und Österreich nationalsozialistisch. Und Rolf Bloch ist als jüdischer Bub immer wie mehr zum Aussenseiter geworden. Regula Zehnder.
Der Rolf Bloch ist 1930 im Berner Breiter Rennquartier auf die Welt gekommen. Die Jockeyfabrik von seinem Vater war dann noch am Jägerweg, in einem Annexbau an das Wohnhaus von Blochs hergebaut. Der Vater von Rolf Bloch, der Gami Bloch, hat ursprünglich eine kaufmännische Lehre bei Schokoladobler gemacht und hat sich später dann selbstständig machen können, weil die Firma Lind nach Zürich zu Sprüngli verkauft wurde. Der Gami Bloch konnte einen Teil der Belegschaft und die Maschine übernehmen. Es war Zwischenkriegszeit und die Lebensmittel nicht rationiert. Automatisch denkt man da, der Rolf Bloch als Sohn von einem Schokifabrikant hätte in seiner Kindheit Schoki an Diskussion haben können. Schliesslich ist er praktisch in einer Schokifabrik aufgewachsen.
Ich wollte nicht sagen, dass ich der beliebteste Besucher war. Denn ihr könnt euch vorstellen, dass die Leute gut aufgepasst haben, dass sie nichts da antappen und, oder eventuell noch in eine Maschine würde reinfallen oder irgendetwas rein würde schütten oder so. Aber der Geruch von Schokolade und die Form von Schokolade, das habe ich natürlich mitbekommen. Aber nur vielleicht die ersten 4 Jahre. Nachher sind wir ja in Berner Jura gezügelt. 1935 sind wir nach Guttlerie.
Guttlerie drum, weil zum einen der Annexbau im Berner Breiter Rennquartier nur gemietet war und zu Guttlerie eine Papierfabrik leer gestanden ist. Die Familie Bloch ist in Bern geblieben. Der Vater, der Gami Bloch, ist in 60 km entfernten Guttlerie gependelt. Guttlerie war eine Uhrenregion und die Leute dort mussten dann lernen, Schoki machen. Ein besonderer Schoki, bis heute die Hausspezialität von Gami Bloch, das Ragusa, das ist das Guchtlachi im Berner Jura erfunden worden. 1942, mitten im Krieg, wo die Lebensmittel rationiert waren und zu wenig gekommen war, aber genug Nüsse. Das Ragusa war geboren. Der Rolf Bloch war dann 12 und er erinnert sich noch an sein erstes Ragusa.
Ja, natürlich. Ich habe mich sogar besinnen, was sie probiert haben zu machen. Da bin ich mal zu Besuch gewesen, so in der Schulferien. Da bin ich etwa in die Fabrik wieder schauen, wie es jetzt so ist. Und dann habe ich auch Gespräche gehört, wo sie sagen, ja, wie ist jetzt das mit diesem Produkt? Wie kommen wir voran? Was finden wir? Und da ist es noch nicht geboren worden, hat noch keinen Namen gehabt, hat noch keine richtige Gestalt gehabt. Das war noch so im Erproben von diesem Produkt. Und das hat mir natürlich den Wunder genommen, wie das würde sein. Und vielleicht 2-3 Monate später ist es so geboren worden. Da hat der Confiseur, der entwickeln musste, das entwickelt gehabt. Und dann konnte man es anschauen und einmal probieren. Eben etwas Rares war, haben wir nur ein ganz kleines Stückchen bekommen, um ihm das lustig zu machen.
Der Rolf Bloch ist zusammen mit einem 7 Jahre jüngeren Bruder in einem liberalen jüdischen Elternhaus aufgewachsen.
Jawohl, also ich habe nie versteckt, dass ich ein Jude bin, aber ich bin nicht religiös, orthodox praktizierender Jude von den Heimen aus, sondern ich bin ein Jude wie ein anderer, ein Protestant oder ein Katholik ist. Aber ich habe mich als Berner und Schweizer gefühlt und für mich war Jude nichts anderes Besonderes gewesen. Da habe ich an den höheren Viertigen sicher mitgemacht und bin ab und zu in die Synagoge gegangen. Aber wir haben also nicht, ich wäre also an den höheren Viertigen nicht in die Schule, aber am Samstag bin ich doch in die Schule gegangen. Damals ist man eben noch am Samstag in die Schule. Eigentlich erst im Krieg haben wir aus Spargründen den Samstag frei gehabt. Die mussten nicht heizen, ne? Haben wir Kohle gespart damals oder Strom. Sonst bin ich einfach in die Schule und zu den Pfadfindern gegangen. Ich habe mit den Wölfli angefangen, Knappen und Pfadfinder. Aber eine gewisse Zeit. Und dann sind die Kriegsjahre gekommen, dann sind die deutschen Erfolge gekommen. Und irgendwann ich will nicht sagen, dass ich der beste Pfadfinder war, sondern einfach einer von denen, bin ich zum Chef zitiert worden und da hat mir gesagt, ja, wie ist das, würdest du sagen, würdest du auch austreten und so. Und ja, ich habe nichts Böses gedacht, ich habe nichts hinterlegt. Ich war gerade auch ein bisschen krank gewesen vorher, dachte, ja, vielleicht denkt er, ich könnte das nicht mehr so lange tragen oder vielleicht sei das anstrengend. Ich sage, ja, so gut, dann ja, austreten. Aber so harmlos war es vielleicht gar nicht gesehen, wie ich mir das vorgestellt habe, sondern wenn man das nachher gelegt hat, damit das als Jod vielleicht nicht so die Abteilung nicht so gewünscht hat, dass es Juden in ihrer Abteilung hat, weil man ja andere, wie ich gesagt habe. Dass eine gewisse Animosität gegen Juden besteht, habe ich auch gemerkt. Ich hatte ja auch Kameraden gehabt bei diesen Pfadfindern. Mit denen war ich sehr oft zusammen. Beim Abtreten sind wir gemeinsam abgetreten und haben noch den Teil vom Weg gemeinsam gemacht, den wir gemeinsam hatten. Und ja, wenn er gekommen ist, habe ich ihn dort erwartet, wo sich unsere Wege gekreuzt haben. Bis zu dem Tag, wo er gefragt hat, du los, es ist ja noch einer von uns da, der fast neben dir wohnt. Wieso kommen wir nie zusammen? Und dann habe ich gesagt, ja, weißt du, das ist doch ein Jude. Und? Ich bin ja auch einer. Worauf aber mir anschaut, kein Wort sagt, sich umdreht und weg ist er und hat sich nie mehr mit mir zusammen tun. Da bin ich zuerst mal so richtig konfrontiert worden mit dem, dass wenn du ein Jude bist, dann bist du niemand mehr. Vorher bist du ein guter Kamerad und nachher bist du irgendeiner, den man muss meiden muss. Einen, wo man nicht mit ihm in Kontakt kommt.
Der Rolf Bloch ist durch das einschneidende Pfadierlebnis vorsichtiger geworden im Umgang mit seinen Mitmenschen. Die gesellschaftliche Ächtung, aber auch die Dankbarkeit, dass die Juden in der Schweiz verschont sind worden, haben sicher dazu beigetragen, dass der Rolf Bloch später zum Vermittler im jüdisch-christlichen Dialog ist worden.
Und der jüdisch-christliche Dialog, wo der Rolf Bloch gepflegt hat in seinem Leben. Dazu gehören wir mehr im letzten Teil, im vierten Teil von der Sendung «Menschen und Horizonte». Vorher als nächstes, im dritten Teil, da geht es jetzt aber zuerst mal noch um Jockey. Um Jockey und wie sich der Rolf Bloch seine Sporen im Ausland abverdient hat, für den später eben in die familieneigene Jockey-Fabrik einzusteigen.
Non chiedi libertà, lo sai non sono io. A incatenarti qua, il sentimento va già libero da sé. Tu quanto amore dai, in cambio niente vuoi.
nell'attimo in cui sei, purezza e fedeltà davanti agli occhi miei. Ma tu chi sei? Ci credi che non lo so dire? Un angelo disteso al sole che è caduto qua, nuda verità, e fa l'amore anche la. Che mi vuoi, non devi fare niente che non vuoi, il cuore non ci sta in una scatola e tanto meno noi. Ma tu chi sei? Ci credi che non lo so dire?
Eros Ramazzotti auf SRF 1, es war gerade 3:30 Uhr. Der 82-jährige ehemalige Schokoladenfabrikant Rolf Bloch ist heute Nachmittag Gast hier Sendung «Menschen und Horizonte» und erzählt aus seinem spannenden Leben. Wo Deutschland zu Europa gäng mächtiger geworden ist, da hat es für einen Pfadfinder Rolf Bloch keinen Platz mehr gehabt in der Pfadi zu Bern. Ein Jod hätte man nicht dabei haben. Später hat Rolf Bloch aber zu Bern der Gymer gemacht und er hat nach der Matur den Jus studiert. Sein Vater und Schokofabrikant, der Gami Bloch, hat es allerdings gern gesehen, wenn sich der Sohn Rolf für Chemie entschieden hätte. Aber es ist eben anders rausgekommen, wie der Sohn, der Rolf Bloch, der Regula Zehnder, erzählt hat.
Redet man mit dem Rolf Bloch, dann hört man immer auch sein Interesse für Geschichte und Philosophie raus. Und vor allem das für die Rechtswissenschaft. Er hat an der Uni Bern Jus studiert und ist erst nach seiner Dissertation über die individuellen Freiheitsrechte in der Bundesverfassung in elterlichen Betrieb, die Schokofabrik Gami Bloch, eingestiegen. Handelsrecht hat ihn im Studium nicht so interessiert. Es waren mehr die grossen Zusammenhänge, die er interessant gefunden hat, erzählt er. Der wissenschaftliche Weg einzuschlagen oder gar als Jurist zu arbeiten, war für ihn aber keine Option gewesen. Er ist in elterlichen Betrieb eingestiegen. Der Rolf Bloch ist dann nach dem Studium und der Doktorarbeit zuerst einmal für ein halbes Jahr nach London gegangen und hat im Gaggo-Handel gearbeitet und 1954 ist das gewesen, Einblick in die Gaggo-Börsen bekommen.
Ich war bei einem Broker und dieser Broker der hat einfach geschaut, wer an einem Kontrakt an Kakao interessiert, wer braucht Kakao. Und der andere, wer hat Kakao, der eine kauft, der andere verkauft, müssen wir die zusammen. Und einmal haben wir ganz grossen Handelwertstand gekommen, wenn nicht zufälligerweise die Telefonistin gerade weg ist vom Telefon, und um den Tee zu machen, wo man zum Abend serviert wird. Und dann hat man halt das Geschäft nicht gemacht, weil es ist manchmal Sekunden, ist man ein paar Minuten daneben gewesen, ist fertig gewesen. Und dann bin ich daneben gestanden und dann ist die Telefonistin zitiert worden zum Grand Chef. Und dann habe ich gedacht, so, jetzt geht's dann los. Und dann wird die angesungen und vielleicht sogar entlassen und was weiß ich was. Und sie hat das erklärt, ja, sie hat den Tee gemacht. Und dann hat nichts gesagt, der Grand Chef. Und dann hat gesagt, so, von morgen an machen wir den Tee nicht mehr. Dann lassen wir jemanden kommen, der den Tee verteilt. Englische Tradition. Also der Tee war noch wichtiger, dass wir den Tee bekommen, als dass ein Geschäft zustande kommt. Da haben wir gesehen, dass das eben auch etwas ist, an dem man hängt. Und das war auch für mich wieder interessant, zu sehen, es gibt eben noch etwas anderes, als nur ein Geschäft zu machen oder nur Geld zu machen. Sondern es geht auch darum, dass man Sachen respektiert, die Menschen respektiert, einmal mehr, auch wenn es auch nur um einen Tee geht.
Nach London ist der Rolf Bloch für ein halbes Jahr nach New York in eine Werbeagentur gegangen.
Dort musste ich einfach aufpassen. Ich durfte ja nicht arbeiten. Dann hat es noch den McCarran Act gegeben. Wenn man also gearbeitet hat, konnte man in die Armee eingezogen werden. Und ich wollte ja wieder zurück in die Schweiz und nicht amerikanischen Kriegsdienst machen oder Militärdienst machen. Und ich hatte also keine Green Card, ich durfte nicht arbeiten. Aber sie wollten natürlich Praxis zeigen. Und dann bin ich von einem Büro ins andere. Und einmal hat mir gesagt, ob ich schnell könnte, der New York Times anrufen, irgendeinen Preis verlangen von dieser und dieser Grösse und so fort. Und dann habe ich den Herr sowieso verlangt. Und die Telefonistin, dort hat mir der Chefredakteur gegeben, der gar nicht zufrieden war, und gefragt hat, was ist das, das Inserat würde kosten, in dieser und dieser Grösse. Ich habe gesagt, was fällt euch ein? Die sind beim Chefredakteur von der New York Times gelandet. Hat sofort abgehängt und ich gehe.
In der Werbeagentur in New York hat Rolf Bloch nicht nur gelernt, dass man nicht gerade am Chefredakteur anruft, wenn es um ein Inserat geht. Ganz lehrreich war für ihn, dass es wichtig ist, eine Marke zu positionieren und nicht einfach nur Schocke zu machen. Und so ist aus einem Branchli aus dem Berner Jura dort Torino geworden. Später hat Rolf Bloch auch angefangen, koschere Schocke zu machen.
Damals war es sogar so, dass viele Firmen eine koschere Schocke hergestellt haben. Das ist rituell nach den Vorschriften und unter Überwachung, dass ja nichts anderes hineinkommt, dass da so zugelassen wird. Milch, ja, früher haben wir ja von Hand gemolken und dann hat man die Finger eingerieben mit Schweinefett und dann hat ja Schweinefett in die Milch geraten und Milchpulver reinkommen und dann wäre es auch nicht mehr koscher. Also, das war ja sehr eine aufwendige und Angelegenheit gewesen. Und mit der Zeit haben die grossen Firmen gesagt, ja, das interessiert uns nicht mehr. Die haben es aber früher gemacht. Wir sind so spät auf den Markt gekommen, dass sie alle schon eingedeckt waren. Und die Lieferanten von Koscherprodukten mit anderen Marken, und nicht nur zusätzliche Produkte. Aber als die weggefallen sind, dann haben sie sich an uns gewendet und haben wir gefunden, ja, also für uns ist es eben so aufwendig und eben so schwierig, aber wer soll es denn machen, wenn nicht mehr? Und dann haben wir also die Koscherproduktion übernommen. Der Schweizer Markt dafür ist inexistent praktisch. Ganz ein kleiner Markt, aber so Länder wie USA, England oder auch Israel, dorthin kann man exportieren und die Leute haben dorthin exportiert.
Also wer essen ihr, Koscher oder der andere? Esst ihr überhaupt Schocke, ist noch die Frage.
Das ist eine gute Frage. Wenn ich überhaupt dazu darf kommen, ist natürlich beide Schocke. Aber immer weniger, weil immer weniger dazukommen. Dann, als ich noch oben in Gutlerjöpen gearbeitet habe, durfte ich wenigstens die Neuheiten probieren. Und jetzt nicht einmal das. Plötzlich sehe ich, dass es gemacht ist, ja. Ab und zu bekomme ich. Und zum Geburtstag, das haben wir auch schon eingeführt, dass man den Pensionierten zum Geburtstag immer ein bisschen Schocke schickt mit Gratulation. Und jetzt bekomme ich den auch, den Brief, den ich in der Zeit entworfen habe.
Und seid ihr aber noch ein Kuchtlachimau?
Nein, ich gehe nicht. Ich bin auch nicht mehr im Verwaltungsrat. Also, ich ist zurückgezogen, ganz klar. Ich bin sogenannter Ehrenpräsident vom Verwaltungsrat und das heisst, man hat nichts mehr zu sagen.
Das aber, dass er nichts mehr zu sagen hat, das ist dem Rolf Bloch ganz recht. Denn bei ihm war es so, dass wenn andere in Pension gehen, da ist er schweizweit erst so richtig berühmt worden. Nämlich als Vermittler und Mediator, zuerst im Zusammenhang mit den nachrichtenlosen Vermögen, nachher beim Streik im Metallwerk zu Reconvilier im Berner Jura. Von dieser späten Karriere in der Öffentlichkeit, davon erzählt uns der Rolf Bloch in ein paar Minuten im letzten Teil von «Menschen und Horizonte», gerade nach der Madonna.
Argentina. days, my mad existence. I kept my promise. Don't keep your distance. Have I said too much? There's nothing more I can think of to say to you. But all you have to do is look at me to know that every word is true.
«Don't cry for me, Argentina, Madonna» auf SRF 1 am 3:45 jetzt mit einer Verkehrsmeldung. Verkehrsinfo SRF von 15.45 Uhr, eine Meldung für die Region Zürich auf der A4 Richtung Zürich zwischen Affoltern am Albis und dem Islisberg-Tunnel, Stau wegen eines Pannenfahrzeugs. Wir sind in der Sendung «Menschen und Horizonte» und wir haben es vorhin gehört, heute überkommt Rolf Bloch als Pensionierter jedes Jahr Schocke von der Schocke-Fabrik Gami Bloch zugeschickt. Während mehr als 50 Jahren hat er selber im ursprünglich väterlichen Betrieb gearbeitet, zusammen mit seinem Bruder. Mittlerweile ist die Nachfolge geregelt, sein Sohn ist am Ruder und auch der jüngere Sohn ist im Verwaltungsrat. Der heute 82-jährige Schocke-Fabrikant ist aber dann, wenn sich die Leute normalerweise zur Ruhe setzen, erst so richtig berühmt worden. Mit 62, 1992, da war er 8 Jahre lang Präsident vom Schweizerisch-Israelitischen Gemeindebund gewesen. Und 1997 ist er Präsident vom Spezialfonds für Holocaust-Opfer geworden. Das war der Anfang gewesen von der dritten Karriere vom Schocke-Fabrikant und Jurist Rolf Bloch. Die Karriere als Vermittler. Wie es dazu gekommen ist, das hat der SRF1-Redaktorin Regula Zehnder erzählt.
Ich habe es nicht gesucht. So wie ich in einer Schocke-Fabrik geboren wurde, bin das Zeug einfach immer an mich herangetreten. Und ich hatte immer das Gefühl, wenn ich einen Beitrag leisten kann, dann sollte ich es machen. Wiederum im Zweiten Weltkrieg. Ich konnte überleben. Also, es ist so wie ein Abverdienen von diesem Glücksfall, dass uns in der Schweiz, dass wir das können überleben und dass uns da nichts passiert ist. Man muss das sowohl bei den Juden wie bei den Schweizern, muss man probieren, das abzuverdienen, wenn der so weit in Anführungszeichen, was man eigentlich dann geschenkt bekommen hat.
Aber es hat gleich, es hat etwas Anwaltschaftliches und es hat etwas von einem Friedensrichter. Also es hat schon etwas einfach auch Juristisches?
Natürlich. Das, wie gesagt, das hat mir nie geschadet, dass ich Jurist geworden bin, sondern es hat mir eher genützt. Und auch in den Gesprächen hat das ein bisschen genützt. Und ich habe mir immer gesagt, also, unser Weg muss der vom Dialog sein. Wenn ich auf den Tisch klopfe, geht beim anderen die Rollläden oben, aber der hört nicht einmal mehr zu. Dann haben wir noch, statt der Lösung haben wir noch eine Verstärkung vom Konflikt. Wir schauen, was können wir machen. Wie können wir aufeinander zugehen? Wie können wir Lösungen finden? Ich sehe, es ist so, wir, die Schweizer reagieren ganz anders reagieren wie die Amerikaner. Es ist ungefähr so, wie wenn wir plötzlich würden, wenn Amerikaner und Schweizer miteinander würden ein Kartenspiel machen, dann würden die Schweizer jassen und die anderen würden Poker spielen. Und das sind nicht die gleichen Regeln. Und das wird nie gehen. Die werden sich nie einig, wie man das auslegen muss. Und jetzt müssen wir schauen, wie man da Brücken herbringen kann, dass man überhaupt miteinander reden kann und dass man ein bisschen schaut.
Zu vermitteln im Zusammenhang mit dem Spezialfonds, der jüdisch-christliche Dialog, hat Rolf Bloch den Ehrendoktor von der Uni Bern und den Ehrendoktor vom Babson College zu Boston eingebracht. Beide Seiten haben sich gewissermassen bedankt bei ihm. Fast 10 Jahre später hat ihn der damalige Bundesrat Joseph Theiss persönlich als Vermittler eingesetzt, dann, wo sie im Swiss Metal Werk zu Cogonville gestreikt haben. zu vermitteln, war ihm nicht nur als Jurist vertraut. Der Rolf Bloch hat ja auch als Unternehmer Vermittlungsgeschick gebraucht. Zum Beispiel als deutschsprachiger Fabrikant im französischsprachigen Berner Jura, zu Guchtlachi. Das Französische hat ihm auch zum Bindeglied zwischen der Welschschweiz und der Deutschschweiz gemacht. Der Rolf Bloch ist nicht als Bilingue aufgewachsen, aber heute lebt er als Bilingue. Seine Frau, die er 1961 geheiratet hat, sie ist eine Welschin. Das Paar hat dort zuerst 5 Jahre in La Chaux-de-Fonds gewohnt, dort sind auch seine 3 Kinder auf die Welt gekommen.
Es geht alles ein bisschen durcheinander. Manchmal wissen wir gar nicht mehr, welcher Sprache als man gerade im Moment redet. Als wir nach Bern gezügelt sind, am Anfang haben meine Kinder ja nicht Deutsch können, aber sie sind eine deutsche Schule. Wir sagten, wir bleiben da. Also es hat keinen Sinn, dass sie eine Französisch schicken. Und dann haben sie Aufgaben gehabt. Und dann, meine Frau hat jemandem geholfen. Und dann am Anfang hat es geheißen, sie müssen eine Farbe sagt das Wort auf Deutsch und dann müssen wir die entsprechende Farbe daneben tun. Und dann hast du rot, einen roten Strich gemacht, grünen, grünen. Und dann ist eins gekommen, das heisst Beige. Und dann sagt meine Frau, Beige, das weiß ich überhaupt nicht, was das ist. Beige, Beige, Beige. Und am Abend, als ich hergekommen bin, du, los, was ist das Beige? Sag ich, das heisst Beige. Sie hat nicht gemerkt, dass es das Französische ist. Und sie hat das natürlich ganz scharf auf Deutsch geschaut. Und mir ist es umgekehrt gegangen. Da unten haben wir eine Brücke. Das habe ich immer geschaut. Die heisst Ogebrücke. Oge. Wer war der Oge? Wieso heisst die Ogebrücke? Die war vorher Hunzikerbrücke. Jetzt heisst sie Ogebrücke. Hunziker, das weiss ich, ist ein Name. Also ist Oge ohne Name. Jetzt gehe ich mal auf die Gemeinde und frage, wer der Oge ist. Und als ich so langsam bei der Gemeinde war, habe ich gewusst, wer es ist. Es heisst ja nicht Ogebrück, es heisst Augutbrück. Aber ich habe das Deutsche Französisch gelesen, so wie sie das Französische Deutsch gelesen hat. Das gibt eben die Verwirrung, das ist so Geschichte.
Seine Kinder, seine Tochter und seine beiden Söhne hat der Rolf Bloch nicht wirklich gesehen aufwachsen. Wie schon sein Vater ist er zwischen Guchtlachi und Bern gependelt. Von seinen mittlerweile 10 Grosskindern hat er mehr. Sein Schwiegersohn und seine Schwiegertöchter, die sind nicht jüdisch.
Eine Schwiegertochter hat konvertiert, ja. Aber sie hat das so wollen. Und die anderen nicht.
Aber der hat jetzt jüdische und nicht-jüdische Grosskinder?
Ich habe jetzt also auch nicht-jüdische Grosskinder, ja. Wo nicht Abstammung, also nach der Abstammungslehre, dass man la paternité n'est pas recherchée, man muss ja wissen, wer die Mutter ist. Wenn die Mutter jüdisch ist, ist das Kind auch jüdisch. Wenn der Vater jüdisch ist, ist das Kind nicht jüdisch. Und so habe ich nicht jüdische und jüdische.
Also ich wäre nur das Kind von ihrer Tochter jüdisch?
Ja.
Und von konvertierten, ja. Sind
die
von Tochter jüdisch oder sind die nicht jüdisch erzogen worden? Die sind nicht
jüdisch erzogen worden. Die sind sowohl als auch. Die feiern Weihnachten und unsere Feste. Soweit es etwas zu Festen gibt. Dort, wo es nichts zu Festen gibt, sind sie nicht jüdisch. Also sagen wir, Auszug aus Ägypten, das Lichterfest im Dezember, Chanukka, und also Pesach und Chanukka, da kommen wir alle zusammen. Und an Weihnachten machen sie, was sie wollen. Und sie gehen zu ihren Eltern, der christlichen Seite. Ja.
Und wenn der Rolf Bloch heute mit 82 zurückschaut, dann ist er zufrieden.
Ich finde, ich bin zufrieden damit und ich habe Schönes erlebt und habe Glück gehabt. In allem, schon nur, dass ich eben in der Schweiz geboren bin, und dass ich eine schöne Familie habe und dass ich etwas aufbauen konnte und dass ich etwas Nützliches machen konnte. Und dass die Leute, so habe ich den Eindruck, eher positiv auf das reagieren, was wir gemacht haben, als negativ. Das ist, wenn man das zusammenfasst, darf man zufrieden sein.
Das ist die Sendung «Menschen und Horizonte» über das Leben vom Schocke-Fabrikant und Mediator Rolf Bloch. Gemacht hat das Porträt der Redaktorin Regula Zehnder. Wenn ihr nicht die ganze Sendung gehört habt, dann hört doch die Wiederholung. Wir bringen das Porträt über Rolf Bloch nochmal am nächsten Dienstagabend, übermorgen am 9 Uhr am Abend hier auf SRF 1. Ihr könnt die Sendung aber auch im Internet nachhören oder abladen, jederzeit online srf1.ch unter Sendungen oder Podcasts. Oder die dritte Möglichkeit, ihr bestellt eine CD davon, und zwar beim SRF Shop. Auch das online bei srfshop.ch. Ein Wort. Eine CD kostet 31,90 Franken. 6 Minuten vor 4.
Der Weg, den ich oft in Gedanken gehe, führt am Fluss entlang zum See. Und zu dir, denn dort wartest du am Blue Bayou. Unter Bäumen liegt ein Haus, es sieht wie im Märchen aus. Darin wohnen die Liebe und du am Blue Bayou.
S'en vont les nuages, les nuits d'été. Sonntagnachmittag auf SRF 1. Da geht weiter nach den Nachrichten mit meiner Kollegin Regi Sager. Sie begleitet nach innen in den Sonntagabend. Am Mikrofon war Stefan Kohler. Schön, dass ihr auch heute.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.